Fundament. Das ist so ein bisschen die Predigtreihe, die ich ein bisschen angefangen habe. Fundament. Was versteht ihr unter einem Fundament, habe ich gedacht. Das wollte ich gerade so abfragen von euch. Was ist ein Fundament?
Beton.
Beton. Viel. Sicherheit. Sicherheit, schau. Stabil, gute Grundlage, fester Stand. Ja. Grund unter den Füßen. Stabilität. Ihr seid euch so von der Stossrichtung her sehr einig, denkt es mir, das ist sehr gut. Entschuldigung?
Sicher.
Sicher, ja. Das Fundament ist eine gute Grundlage, oder? Auf der kann man bauen. Ein Fundament trägt die ganze Last, habe ich mir noch überlegt. Also so ein Wolkenkratzer, der braucht ein gutes Fundament. Das Fundament muss alles tragen. Das Fundament muss absolut gerade sein. Ausser man plant einen schiefen Turm. Den haben wir schon, hat's Pisa. Es muss absolut gerade sein, es darf nicht schief in der Landschaft stehen. Ohne ein gutes Fundament droht alles einzubrechen. Habe ich mir so überlegt. Ich glaube, wir sind ziemlich so in die gleiche Richtung gekommen mit Überlegen. Ein Fundament ist also etwas Wichtiges. Und das gilt natürlich, wenn du ein Haus bauen willst. Aber es stimmt genauso für unser Leben. Ein gutes Fundament in unserem Leben erträgt Lebensstürme. Und es gibt kein besseres Fundament als Jesus Christus. Das kann ich gerade schon am Anfang sagen von dieser Predigt. Es gibt kein besseres Fundament als Jesus Christus. Das eigene Leben auf ihn zu bauen, das ist wirklich das Klügste und ich glaube auch die wichtigste Art, die ein Mensch in seinem Leben machen kann. Dass er sagt, ab jetzt baue ich mein Leben auf Jesus Christus. Aber es ist nicht nur so, dass Einzelpersonen ein Fundament für ihr Leben brauchen. Nein, auch jedes Volk, jede Gesellschaft, genau, auch die bauen gemeinsam auf einem Fundament. Und auch da gibt es ganz unterschiedliche Fundamente. In den letzten 500 Jahren hat der Westen auf dem Fundament der Reformation gebaut und gelebt. Und das heisst, wir haben ein Fundament, das sich am Wort Gottes orientiert und auf christlichen Wert aufgebaut. In unserem Fundament, wo wir hier leben, sind Vertrauen und Liebe ganz starke Komponenten. Noch. Es ist nämlich nicht so, dass das unantastet sicher wäre. Gar nicht. Das Fundament vom Westen wird zur Zeit, vielleicht schon seit einigen Jahrzehnten, vielleicht schon seit einem Jahrhundert, umbauen. Und zunehmend schneller und stärker umbauen. Der Glauben an Gott und sein Wort, die Bibel, die gelten nicht mehr als rationell. Also an Gottes Glauben, man wird schon langsam ein bisschen schräg angeschaut, oder? Das Wort Gottes als wahr anzuschauen, das sind doch nur Geschichten. Der Begriff in der Gesellschaft oder das Verstehen von dem hat sich massiv verändert. Ja, so wird das bisherige Fundament neu beurteilt und Teile, die man nicht mehr braucht, oder man glaubt zumindest, man braucht gewisse Teile in unserem Fundament nicht mehr, die werden entfernt. Und mir ist ein Beispiel dazu eingefallen. Wer kennt das Spiel hier? Jenga, hä? Da kennen einige. Dort muss man bei dem Turm versuchen, Baustein rauszunehmen, oben drauf zu setzen und zu machen, dass der ganze Turm auf keinen Fall einstürzt. Wer ist ein guter Jenga-Spieler? Ja, wo sind jetzt die Hände? Ruth, willst du mit mir um die Jenga-Spieler hast? Ja, ich habe nicht gesagt, ich sei gut. Ich habe nur gefragt, wer ist gut? Komm doch schnell vor. Wir müssen das den Leuten rasch zeigen, wie einfach das am Anfang ist und wie zunehmend schwieriger das wird. Komm, wir machen es, dass es nicht zu lang geht, nehmen wir einfach so um die untere Hälfte die Steine raus. Sonst, du darfst anfangen, wenn du möchtest. Am Anfang hat man wirklich das Gefühl, es sei ganz einfach. Genau, noch oben drauf wieder. Aha. Sonst, ja, das muss ein bisschen anfangen tun. Man spürt manchmal auch, dass nicht alle Steine gleich fest sind. Ich würde gerne einen auf der Seite nehmen. Aber die wollen nicht. Dann nehmen wir den. Gerne auf der Seite, wollen nicht. Ja, das ist jetzt hier nicht eine Meisterschaft. Gell? Das ist ein Spiel unter Freunden.
Er ist nicht nur sehr genau.
Aber ja, ich spüre es schon. Über vier Reihen rein, also da. Der, schau, einen auf der Seite. Ja, genau. Eben, man hat mal noch schnell das Gefühl, ja, der Stein, der sitzt nicht fest, der braucht es nicht mehr. Den kann man schon entfernen. Den vermisst niemand. Und beim ersten Stein hat man noch das Gefühl, das ist alles kein Problem, aber mit der Zeit wäre ich froh, du wärst denn dran.
Es tut dann auch noch in Zeit der Funde nur, gell?
Ja, das ist bei einem Fundament, gell? Da tut es manchmal ein bisschen Erdbeben. Nein, der ist alles noch gut. Oh, jetzt habe ich gerade noch einen gesehen, der den auch noch will. Ja.
Das ist jetzt,
man kann auch da unten nehmen, dann kannst du noch da oben noch. Ah, da will er nicht. Ja, da geht schon. Also ich sehe, man kann recht lange so ein Fundament ein bisschen umtun und umbauen. Ruth, weißt du was? Danke vielmals. Wir lassen es noch stehen.
Ich hoffe, du hast gedacht,
Nein. Also ich habe noch einen gesehen, aber wir wollen sicher, dass er noch steht. Merci vielmals, dass du dem da gestellt hast. Also der Turm war von Anfang an eine Einheit und eigentlich ist er immer noch eine Einheit, oder? Er steht so als Ganzes da, aber er steht nicht mehr gleich stabil da. Also, seht ihr da? Es tut schon recht fest anfangen zu schwanken. Und wenn man so anfängt, eben Holzklötze zu entfernen oder so, eine Zeit lang geht das gut. Aber irgendeinmal wird der Moment kommen, wo der ganze Turm zusammenstürzt. Und so ist es auch bei unserem gesellschaftlichen Fundament. Es ist eine Einheit. Und wenn jetzt Gott und sein Wort plötzlich überhaupt keine Rolle mehr spielen und dann anfangen, das zu entfernen, rauszureissen, dann schwächen wir das ganze Fundament. Vielleicht hat man schon mal das Gefühl, ja, ich glaube nicht an Gott, der Baustein braucht es jetzt nicht. Aber er bringt gleich Stabilität. Und wenn man ihn dann einfach rausnimmt, dann schwächt man wirklich das ganze Fundament. Ja, man kann einzelne Bausteine entfernen. Das mag eine Zeit lang gut gehen. Aber, ihr glaubt mir es, oder? Nicht uneingeschränkt. Auch wenn er jetzt noch nicht umgekehrt ist, es geht sicher nicht uneingeschränkt gut. Und wir befinden uns jetzt irgendwie in unserer Gesellschaft genau auch an diesem Punkt. Eben schon seit einiger Zeit sind wir am Baustein rausnehmen bei unserem Fundament. Noch steht es, noch hat es. Wir wollen nicht schwarz malen. Aber es ist sicher nicht mehr gleich stark wie früher. Und wenn ich sage, wir haben einen Baustein, dann ist es wirklich so, dass Gott und der Bezug auf sein Wort, und zwar wirklich als Gottes Wort, als Wahrheit, gerichtet an uns Menschen, das ist der Hauptpunkt, der rausgenommen wird. Und die Löcher, die es gibt, manchmal werden die versucht, mit etwas anderem zu stopfen, aber das gibt nicht die gleiche Stabilität rein. Und manchmal lebt man damit, dass die einfach Löcher da sind und zurückbleiben. Und mein Anliegen mit diesen Fundamentpredigten, es ist ja nicht nur eine, ist, dass wir Christen die Veränderung wirklich erkennen. Und den Prozess nicht einfach akzeptieren. Was ich nicht will, ist, dass ihr Angst habt. Wir müssen nicht Angst haben, Wenn wir Christen sind und an Jesus glauben, müssen wir nicht Angst haben. Aber den Prozess zu erkennen und nicht zu sagen, ja, es ist einfach so, wir müssen es akzeptieren. Das wäre so mein Anliegen. Wir können mit unserem Leben, in unserem Umfeld wirklich den Beweis antreten, dass der Glaube an Gott etwas Wunderbares ist. Und dass sein Wort so wertvoll ist. Und das können wir dafür einstehen. Und nicht einfach sagen, ja, es bröckelt halt. So ist es. Wir sind dem ausgeliefert. Nein, das sind wir nicht. Also, und heute ist das Thema gesicherter Besitz. In Europa geht es uns gut. Und in Westeuropa geht es uns sehr, sehr gut, was Besitz anbelangt. Wenn wir in Europa zurückgehen, vor der Reformation, 500 Jahre etwa, oder auch mehr, dann war das damalige Europa arm gewesen. Ja, natürlich, es hat ein paar sehr reiche Leute gehabt, aber das Volk, die breite Masse, war arm gewesen. Der indische Philosoph Vishal Mangalwadi, der hat, und dem folge ich immer ein bisschen mit diesen Predigten auch, von den Gedanken her, der hat gesagt, dass das damalige Indien viel reicher war als das damalige Europa. Doch mit der Zeit hat Europa aufgeholt und überholt. Und nicht nur Indien, sondern eigentlich, ich würde sagen, die meisten anderen Regionen. Oder der moderne Westen, wenn man auch USA oder Nordamerika dazu nennt, ist reicher als der Rest der Welt, größtenteils. Und jetzt gibt es Ökonomen, die sagen, der enorme Wandel, der da stattgefunden hat, so ein bisschen vom Armenhaus hin zu einem reichsten Teil der Welt, der hat nur zu tun mit Gewalt, mit Krankheit, die teilweise geherrscht hat, und dem Stahl. Stahl hat viel Aufschwung gebracht hier in Europa. Und ich glaube, da fehlt noch etwas. Ja, das alles hat geholfen. Da hat es glückliche Umstände, gute Fügungen oder eben auch den Stahl gebraucht. Aber das ist längst nicht alles. Und zwar kommt eben da noch die Reformation dazu, im 16. Jahrhundert. Und der Vishal Mangalwadi, der zeigt den Zusammenhang sehr schön auf. Und er kann das wunderschön begründen und darum möchte ich jetzt einen Clip zeigen, wo er das schnell macht. Dann muss ich euch das nicht erzählen, sondern wir können ihm gerade direkt zulassen. Es ist ein 4-Minuten-Clip, den wir jetzt schauen dürfen, wo er das aufzeigt. Druck nehmen und dann den Clip abspielen.
Ökonomie ist zu einem so komplexen Thema geworden, dass es für viele schwierig ist, ein ganz simples Geheimnis des westlichen Erfolgs zu verstehen. Dieses liegt in einer Frau, Katharina Luther. Katharina von Bora war eine durchgebrannte Nonne, die einen Mönch heiratete, Martin Luther. Sie begann die Veränderung, die Soziologe Max Weber in seinem Klassiker erörterte, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Nonne und Mönch, gerade frisch verheiratet, hatten kein Geld für ein Haus. Der örtliche Fürst und Schirmherr von Luthers Universität stellte ihnen das leere Kloster zur Verfügung. Aber wie konnte Katharina mit dem mageren Einkommen ihres Mannes den großen Haushalt führen? Sie wandelte ihr Zuhause in ein Gästehaus. Das erforderte die tägliche Speisung von 30 bis 40 Unistudenten. Aber wie macht man so viele Leute satt? Katharina begann, eigene Früchte und Gemüse anzubauen. Dann wurde ihr Haus zum Tierhof. Mit gespartem Geld investierte sie in ein zweites, drittes, viertes Stück Land. Durch eines davon floss ein Bach. Katharina machte diesen zum Fischteich. 1542 besaßen die Luthers mehr Grundeigentum in Wittenberg als jeder andere Bürger. Sobald Katharina Land kaufte, begann sie es zu entwickeln. Ackerbau erforderte Gebäude für Landwirtschaft sowie für Angestellte. Also wurde Katharina auch zur Baumeisterin. Damals lieferten die Städte kein sauberes Trinkwasser. Also gründete Katharina eine Brauerei. Bis heute kann man in Wittenberg Lutherbier kaufen. Martin lehrte biblische Arbeitsethik. Katharina praktizierte sie. Wäre Martin Luther dem Buddha als seinem Guru gefolgt, wäre er ein religiöser Asket geblieben, der um sein Essen bettelte. Aber Luther richtete sich nach der Bibel. Diese verurteilt Faulheit als Sünde. Gottes Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten, hieß, dass jeder sein eigenes Vermögen aufbauen musste. Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen, bedeutete, dass jeder ein Recht auf seinen Besitz hatte. Während der Staat verantwortlich war für den Schutz dieses Eigentums, sollten Familie und Kirche Bürger hervorbringen, die des Nachbarn Erzeugnisse nicht stahlen. Ich bin in Nordindien aufgewachsen. Land und Klima waren ideal zum Anbau von allerlei Gemüse und Früchten. Das hätte zu einer florierenden Landwirtschaft führen können. Aber der durchschnittliche Kleinbauer hat nichts angepflanzt, weil Männer aus höheren Kasten am helllichten Tag gekommen wären, um sich seiner Erzeugnisse zu bedienen. Hätte er seine Frau verlassen, um den Hof zu verteidigen, wäre diese vergewaltigt worden. Hätte Katharina in der Sowjetunion gelebt, hätte sie keine Motivation gehabt, Land zu kaufen und zu bewirtschaften. Der Atheismus glaubt nicht, dass du sollst nicht stehlen Gottes Gebot ist. Das gibt den Mächtigen das Recht, dein Land zu nehmen. Katharina Luther hat viel mehr getan, als nur ein paar Dutzend Studenten durchzufüttern. Jeden Tag half Katharina ihrem Mann aus Deutschlands zukünftigen geistlichen und intellektuellen Leitern, Jünger und Nachfolger von Jesus zu machen.
Mal bis dahin. Er hat eigentlich so zwei Gebote in seinem Video aufgeführt. Und zwar zwei von den 10 Geboten, wo wichtig sind. Er hat gesagt vorhin, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren und du sollst nicht stehlen. Und ich glaube, diese zwei Gebote haben mit unserem Fundament ganz viel zu tun. Einmal dann, wenn es um den Besitz geht, wo wir können haben können. Du sollst nicht begehren, das ist das 10. Gebot, das letzte. Und eigentlich ist das Gebot noch viel länger. Wenn wir das Ganze mal in der Bibel lesen, dann steht, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seine Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Und heute ist vielleicht weniger der Esel, sondern der Swimmingpool oder der Tesla oder irgendetwas so. Beim Begehren geht es um Besitz. Ich kann nur begehren, was ich nicht, aber was dafür jemand anders hat. Und aus meiner Erfahrung begehren mehr Menschen sehr oft. Also ich ertappe mich immer wieder, wenn ich Sachen begehre. Doch was hält mich davon ab, habe ich mir dann überlegt, dass das, was ich begehre, mehr dann nicht auch nimm. Was hält mich vor dem Schritt ab? Und da kommt eben das andere Gebot noch ins Spiel. Du sollst nicht stehlen. Auch wenn ich mal etwas begehre, so weiss ich immer noch, dass ich mir das nicht einfach nehmen darf. Und sind wir mal ehrlich, vieles müssten wir auch gar nicht nehmen. Uns geht es wirklich so gut, dass wenn wir mal etwas begehren, dass in der Regel uns einfach auch kaufen können. Und doch, es wird verheerende Auswirkungen aufs Leben im Westen haben, wenn wir diese zwei Gebote, das Begehren und Stellen, abschaffen. Und wir schaffen sie dann ab, wenn wir nicht mehr daran glauben, dass es Gottes Gebot sind. Oder wenn wir sagen, Gott gibt es ja gar nicht. Weil dann haben wir auch keinen Grund mehr, diese Gebote einzuhalten und nach denen zu leben. Noch können wir uns darauf verlassen, dass unser Besitz sowohl von unseren Mitmenschen wie auch vom Staat respektiert wird. Meistens, auf jeden Fall, oder? Ich habe gerne Nicole heute Morgen gefragt, wie es ihr so gegangen ist, nachdem es zweimal bei ihr daheim eingebrochen worden ist. Sie sind im Engadin und sie geniessen das gerade. Das ist gut. Aber sie hat mir ein bisschen erzählt, das, was am schlimmsten ist nicht, dass etwas gestohlen worden ist. geht uns so gut, das kann man in der Regel ersetzen. Aber dass jemand ins eigene Heim innen ist, die Grenzen missachtet hat, in die Privatsphäre innen, durchwühlt hat, das ist ganz tragisch. Ja, genau, dass jemand nicht mehr den eigenen Besitz respektiert, ist schlimmer als der Verlust von dem, der wirklich weggekommen ist. Und wir leben nach dem ungeschriebenen Gesetz, dass man nicht nur nicht stellen darf, sondern dass man das auch nicht macht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, oder, hier im Westen. Das Gesetz, dass man nicht stellen darf, also mir ist kein Land bekannt, wo das nicht gelten würde. Sagen wir mal so, sagen wir mal all, oder so gut wie alle Länder haben das Gesetz, man darf nicht stellen. Aber die Abmachung von der Gesellschaft, dass man das auch akzeptieren tut und auch so leben will und sich daran halten tut, das ist Besonderheit. Weil ein Gesetz ohne Personen, die sich daran halten wollen, ist nutzlos. Und das ist der grosse Unterschied, oder? Da im Westen zu vielen anderen Ländern, dass man sich daran halten will. Mehrheitlich. Aber was nützt ein Verbot, das niemand beachten würde? Die Polizei kann nicht jedem einzelnen Fall nachgehen, wo dann wirklich einmal etwas gestohlen wird. Das geht nicht. Und ich würde sagen, es ist in dem Fall nicht das Gesetz, das uns Sicherheit vermittelt, sondern eben, dass Menschen voneinander wissen oder dürfen voneinander davon ausgehen, dass man sich daran halten tut. Nichts nehmen. Jetzt fällt mir gerade noch ein, in Kanada ist es üblich, eben auf dem Land, dass wenn man weggeht, die Haustüren offen lassen. Und wenn der Nachbar etwas braucht, weiss er, darf rein, er kann etwas holen, die Haustür ist eh offen. Man vertraut einander. Das ist mega Vertrauen, oder? Das ist viel mehr wert als das Gesetz von, ja, du darfst nicht stellen. Das ist das, was enorm kostbar ist. Als ich etwa 14 Jahre alt war, da sind einige von meinen Kollegen nach Aarau gegangen in die EPA. Das kennt ihr, oder? EPA, Warenhaus. Und die haben dort Sachen geklaut. Und das ist gegangen. Sie sind nach Aarau gegangen, um Sachen zu klauen. Für viele war es wahrscheinlich einfach ein Nervenkitzel. Für einige eine Mutprobe und auch wiederum andere haben vielleicht müssen mitmachen, damit sie dazugehören. Doch es ist gekommen, wie es müssen kommen. Eines Tages sind sie natürlich beim Stellen verwünscht worden. Ja, es hat Auswirkungen. Es sind keine teuren Sachen weggekommen. Gar nicht. Sie haben nicht teure Sachen gestohlen. Der eine hat irgendeinen Pfeffermünz-Mundspray gestohlen. Etwas, das ein 14-Jähriger nicht zwingend braucht. Und etwas auch nicht, wo unbezahlbar wäre. Oder? Also es ist nicht um Sachen gegangen, die sie gebraucht haben, sondern es ist irgendwie, sagen wir das Hormon. Genau. Und ich weiss aber noch, wie der eine selbst Wochen später, wenn man ihn darauf angesprochen hat, nachdem er verwünscht worden ist, noch ganz bleich geworden ist. Das ist dem so tief rein, dass man ihn verwünscht hat. Ja, genau. Und er hat schon gewusst, dass nicht das gestohlene Produkt das Problem ist. Nein, seine Eltern hätten das einfach bezahlen können. Nein, es war viel mehr die Enttäuschung, die er bei seinen Eltern ausgelöst hat. Und die haben ihn sehr streng auch dafür bestraft. Und ich habe mir überlegt, warum haben dem seine Eltern den so streng bestraft? Wir haben, wie gesagt, die hätten das ja einfach können rasch zahlen und dort sich entschuldigen bei dem Warenhaus. Und ich glaube, das Warenhaus, es hat auch nicht eine Anzeige gegeben, damals bei Minderjährigen. Das wäre alles ganz einfach zu regeln gewesen. Warum sind sie so streng gewesen? Ich glaube, sie sind so streng gewesen, weil die Gesellschaft wirklich darauf baut, dass Menschen zwischen dein und mein kann unterscheiden. Und dass man dann die Abgrenzung auch respektieren tut. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und dagegen zu verstoßen, ist schambehaftet, hier in der Schweiz oder im Westen. Und auch heute noch natürlich. Aber heute bröckelt die unsichtbare Mauer sehr stark. Ich habe letztes Mal über die Worte predigt und wie die Worte so ein bisschen relativ wird. Und wenn wir sagen können, wir können uns ein eigenes Wort erschaffen, ja, dann ist ja auch die Grenze zwischen dein und mein, dann wird auch die flexibel. wenn wir da die Worte neu definieren können. Klar, wenn man nicht an Gott glaubt und dann die Bibel auch nicht Gottes Wort für einen ist, dann liegt das auf der Hand. Weil dementsprechend sind ja die 10 Gebote mit «Du sollst nicht begehren und nicht stellen» ja dann auch nicht für uns Menschen gemeint. Oder einfach von jemandem erfunden. Man hat dann kein festes Fundament mehr. Und dort, wo der Mensch kein Gott mehr über sich weiss, habe ich mir aufgeschrieben, dort erhebt er sich selber zum eigenen Gott. Immer dort, wo der Mensch sagt, es gibt keinen Gott oben an mir, dort ist der Platz frei, zum sagen, dann darf ich sein wie Gott und darf ich alles selber definieren. Alle Regeln selber festlegen. Also ich glaube, die Problematik ist klar. Die Frage ist jetzt, was können wir Christen tun, wenn die Fundamente oder unser westliches Fundament immer wie instabiler und gottloser wird? Ich glaube, wir können 3 Sachen tun. Und vielleicht kommen euch noch mehr Sachen in Sinn, dann sagen wir es noch. Aber 3 Sachen liegen sicher auf der Hand. Wir können sehr geradlinig nach Gottes Gebot leben. Also geradlinig leben und nach Gottes Gebot. Bei uns selber. Und dann können wir unser Einflussgebiet, in unserem Einflussgebiet für die Lebensweise werben. Und das Einflussgebiet ist verschieden, oder? Mal ist es Familie, mal kommt der Arbeitsort dazu, noch ein Verein, irgendjemand, wo man mithilft, in einem Quartier, das ist unterschiedlich gross. Aber wir alle haben so ein Einflussgebiet, dort, wo wir uns bewegen mit anderen Menschen, wo wir Menschen gut kennen, wo Menschen auf uns hören, mit uns reden, dort haben wir ein Einflussgebiet. Und dort können wir für das werben. Und dann drittens, wir können auch nach oben leiten. Nicht nur die Regierung leitet ihr Volk, sondern das Volk nimmt immer auch wieder Einfluss auf ihre Regierung. Und in der Schweiz können wir das eigentlich, nein, nicht eigentlich, in der Schweiz können wir das doch sehr einfach im Vergleich mit anderen Ländern. Wir haben ein sehr gutes demokratisches System und wir können einfach Einfluss nehmen. Und es ist wirklich so, es fährt bei mir an. Es ist wie wenn ich einen Stein ins Wasser rühre. Es fährt an mit einem kleinen Kreis, dort wo der Stein hineingeht. Und dann bildet sich ein grösserer Kreis, ein grösserer und ein grösserer und ein grösserer. Und wenn wir das Fundament vom Westen wollen erhalten, dann fängt es zuerst bei uns an. In meinem ersten, das ist der erste Schritt. Und dann erst als zweiter Schritt geht es raus, eben in die Familie, Freunde, Arbeitsort. Ihr wisst genau, wo ihr euch bewegen und wo euch ein Einflussgebiet ist. Und dann ist auch noch wichtig, es geht nie um Perfektion, sondern, dass wir uns offen und ehrlich darum bemühen, nach Gottes Gebot zu leben. Immer dann, wenn wir quasi auch sagen, ich versuche etwas vorzuleben, ist so der Reflex in uns innen, dass wir es perfekt machen wollen. Und dass wir dann total irgendwie uns verkrampfen, es könnte der kleinste Fehler passieren. Und was denken auch denn die Leute, wenn mir auch mal etwas passiert und ich stehe doch sonst so fest dafür ein? Die Leute wollen nicht nur sehen, dass wir so leben, sondern die Leute wollen vor allem auch sehen, wie wir damit leben, wenn wir mal dagegen verstoßen. Es geht überhaupt nicht um Perfektion, sondern gerade wenn wir mal verstoßen und dann vielleicht auch sagen, schau, das habe ich übrigens nicht wollen, aber es ist passiert oder ich bin reingerutscht oder was auch immer, aber es tut mir leid. Das ist wahrscheinlich das deutlichste Zeichen von allen. Also wir müssen uns nicht verkrampfen, wir dürfen entspannt sein. Und ich glaube auch, dass wir den ersten Schritt, den leben wir gut. Ich habe einfach aufgeschrieben, weil es bei uns anfängt. Aber ich glaube, es ist nicht daran, dass du sagst, ja, beim ersten Schritt muss ich jetzt anfangen. Nein, den leben wir doch schon. Ich würde sagen, wir können direkt zum zweiten und zum dritten Schritt übergehen. Wir Christen tun es immer ein bisschen schwer, in der Öffentlichkeit für Gottes Sache einzustehen. Und ich glaube, da dürfen wir mutiger werden. Das ist okay. Und wenn wir das in Bezug auf den gesicherten Besitz tun wollen, dann ist eben klar, wir müssen Grenzen zwischen dein und mein natürlich respektieren. Aber wir dürfen auch ganz klar vorleben, dass es im Leben nicht nur darum geht, reich zu sein. Zu dem muss ich auch noch etwas sagen. Es ist okay, Vermögen zu haben. Aber das Ziel von uns Christen sollte nie sein, oder das oberste Ziel, einfach Vermögen anzuhäufen. Immer mehr zu haben. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Ich möchte noch ein paar Verse aus der Bergpredigt. Verse, die Jesus so seinen Zuhörern weitergegeben hat, vorlesen. Matthäus 6, 31 bis 33 hat er gesagt, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennt und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Wisst ihr, wenn man wirklich wieder den Menschen in dieser Gesellschaft Gott und sein Wort lieb machen wollen, dann müssen wir den Vers 33, hat er noch rot gemacht, ganz besonders beherzigen. Dann ist der ein Schlüssel dazu. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Ja, wir dürfen Besitz haben. Aber nicht das Besitz haben ist unser wichtigstes Anliegen. Nicht diese Botschaft sollen wir raustragen, sondern das Reich Gottes. Das, dem soll unser Herz gehören. Das soll unser wichtigstes Anliegen sein. Auf dem Tisch ist immer noch das Jenga-Spiel. Und ich finde, es ist auch ein gutes Bild für unsere Hilflosigkeit. Manchmal denken wir Christen, dass wir verhindern müssen, dass irgendwelche Leute Gott und sein Wort aus dem Fundament rausnehmen. Dass wir das müssten verhindern, dass da irgendjemand einen Stein rausnimmt, ein Loch schlägt. Aber wir als Personen können das nicht verhindern. Und manchmal haben wir die Vorstellung, okay, wir haben es nicht verhindern, dass ein Stein rauskommt, aber wir müssen irgendwie das Loch sofort stopfen können. Aber wir können das Loch nicht stopfen. Das geht auch nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Er kann Herzen verändern und er kann Löcher stopfen. Und mit Herzen verändern meine ich, dass vielleicht nicht noch mehr Steine rausgenommen werden. Oder es könnte auch wieder mal einer eingesetzt werden, wo es rausgenommen worden ist. Er kann Herzen verändern. Er kann machen, dass etwas, das auch nicht mehr so stabil ist, gleich noch tragfähig bleibt. Ich glaube, schade wäre einfach, wenn wir Christen gar nichts machen. Und einfach tatenlos zuschauen, wie ein gutes Fundament Löcher geschlagen wird. Oder anders gesagt, wie Gott immer mehr aus der Gesellschaft rausgedrängt wird. Wie sein Wort immer mehr als nichtig angeschaut wird. Ich glaube, das gehört zu unserer Aufgabe, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ich bete mit uns.